Stilles Gedenken in Solingen vor wenigen Minuten um 21.37 Uhr, genau eine Woche nach dem Anschlag auf dem Volksfest. Und damit guten Abend zu den Tagesthemen. Solingen und gefühlt ganz Deutschland standen unter Schock, als uns die Nachricht erreichte, dass ein Mann wahllos, aber gezielt mit einem Messer Menschen in den Hals gestoßen hatte, um sie zu töten. Bald war klar, der Syrer handelte wohl nach der Ideologie des sogenannten Islamistischen Staates, Ungläubige zu ermorden. Der Schock saß und sitzt so tief, weil es sich auch längst nicht mehr um einen Einzelfall handelt. Bevor wir auf die politische Debatte schauen, die seitdem die Diskussion in Deutschland bestimmt, der Blick nach Solingen. Mein Kollege Rupert Wiederwald ist für uns dort. Rupert, wie ist die Anteilnahme heute Abend?
Ja, hier am Fronhof, an dem Ort, an dem diese schreckliche Tat geschehen ist, wird immer noch in Gedenken an die Opfer geschwiegen. Seit 21.37 Uhr, das war genau der Zeitpunkt, an dem vor genau einer Woche der Täter hier zugegangen ist. Seit 21.37 Uhr schweigen die Menschen hier, die hier hingekommen sind, um einfach an die Opfer zu gedenken. Und man hat über die ganze Woche über gemerkt, man braucht diese Trauer, man braucht diese Möglichkeit, gedenken zu können. Hier direkt um die Ecke ist ja auch der Ort, wo Blumen niedergelegt werden, wo Kerzen niedergelegt werden. Man merkt aber auch, dass die Stadt dass die Menschen in der Stadt auch so langsam zu einem Schluss kommen wollen, so langsam einfach auch weiterschauen wollen. Sie brauchen diesen Ort des Gedenkens und sie wollen auch nicht mehr, dass wir permanent ihnen dabei zuschauen, was wir natürlich auch gerade hier wieder tun.
Rupert, du hast die Anschlagsnacht und viel Zeit seitdem in Solingen erlebt. Wie ist die Stadt, wie sind die Menschen insgesamt mit dieser Situation umgegangen?
Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Stadt versucht zu trauern, versucht das Geschehene zu verarbeiten, auch diese ganzen Fragen nach dem Warum, Wieso, was ist denn da eigentlich passiert, für sich selber zu beantworten und versucht auch die aktuelle Debatte, die da gerade läuft, auch so ein bisschen auszublenden. Der Oberbürgermeister Tim Kurzbach hat ja auch immer wieder gesagt, wir brauchen Ruhe, wir wollen nicht Teil dieser Debatte sein und das ist bislang hier in der Stadt eigentlich auch gut gelungen. Man merkt aber auch, dass da inzwischen auch so eine gewisse, wie soll man sagen, Abneigung da ist auch zum Beispiel, wenn wir Medien kommen und halt immer wieder dieselben Fragen stellen, genau das möchte man eigentlich nicht. Und man hat natürlich auch Angst davor, selber instrumentalisiert zu werden. Wir haben unter der Woche hier schon mehrere Demonstrationen gesehen, auch von rechten Gruppen. Und genau das ist das, was man nicht will. Auch deswegen macht man diese Veranstaltung hier, auch um diesen Platz in dem Sinne zu besetzen, auch um die Trauer in dem Sinne ihr einen Ort zu geben und auch einen würdigen Rahmen zu geben.
Danke für deine Eindrücke aus Solingen, Rupert Wiederwald. Der Anschlag hat eine politische Debatte ausgelöst, die so viel Druck erzeugt hat, dass selbst die sonst oft so zerstrittene Ampelkoalition gestern einen ersten Konsens in der Migrations- und Sicherheitspolitik fand. SPD, Grüne und FDP mussten für das gemeinsame Sicherheitspaket schmerzhaft langfristige Überzeugungen beiseite schieben. Wie bestellt passte dazu heute die erste Abschiebung nach Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban vor 3 Jahren, das ausgerechnet heute Morgen die Maschine in Leipzig abhob, um 28 Afghanen in ihre Heimat abzuschieben, brachte, womöglich ungeplant, große Symbolik mit sich. Claudia Kornmeier.
Für sie ging es heute zurück nach Afghanistan. 28 Straftäter, verurteilt wegen Sexualstraftaten, gefährlicher Körperverletzung und Drogendelikten. Am Morgen hatte ihr Abschiebeflug den Flughafen Leipzig-Halle verlassen. Mindestens 2/3 ihrer Strafe mussten sie zuvor in Deutschland abgesessen haben.
Das haben wir sorgfältig vorbereitet, ohne groß darüber zu reden, weil solches Vorhaben ja nur gelingt, wenn man sich da Mühe gibt, wenn man das sorgfältig und sehr diskret macht.
Das Problem? Die Bundesregierung unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu den Taliban, die vor 3 Jahren die Macht in Afghanistan übernommen haben und will das auch nicht ändern. Deshalb brauchte es einen Umweg.
Ich bin froh, dass wir das mit Partnern vollziehen konnten. Es gab keine direkten Kontakte Deutschlands mit Afghanistan oder Taliban, aber wir haben das mit Partnern umsetzen können.
Einer der Partner, das Emirat Katar. Darüber habe die Ministerin heute im Innenausschuss informiert, so die Abgeordneten. Die Vereinbarung könnte Vorbild für weitere Abschiebungen sein nach Afghanistan und auch nach Syrien. Das zumindest erwartet die Union.
Ich kann an dieser Stelle auch nur auffordern, dass das heute nicht der einzige Flug gewesen sein darf. Das darf nicht als kurzfristige Maßnahme vor den Wahlen eine Rolle spielen, sondern das muss nachhaltig sein. Also weitere Abschiebeflüge müssen folgen.
Die AfD nennt den Abschiebeflug eine Verzweiflungstat.
Genau 3 Tage vor den Landtagswahlen, was eigentlich schon jahrelang hätte passieren müssen. Abschiebung, wie das Gesetz es auch verlangt. Das ist eine Showveranstaltung vor den Wahlen. Es müsste täglich mehrere Abschiebeflüge geben.
Grünen-Chef Nuripur, von Anfang an sehr zurückhaltend, erwartet nicht, dass Abschiebungen nach Afghanistan zur Regel werden.
Für große Stilabschiebungen wird das sicher nicht tauglich sein. Und geordnet ist es, wenn zwei Staaten miteinander reden. Die Taliban sind aber kein Staat, sondern eine Terrororganisation, deren sogenannter Innenminister ist steckbrieflich gesucht. Die Amerikaner haben 10 Millionen Dollar Kopfgeld auf ihn angesetzt.
Aus Sicht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International dürfte niemand nach Afghanistan abgeschoben werden.
Amnesty International ist der Auffassung, in Afghanistan ist niemand sicher. Die Lage seit der Übernahme der Taliban, der Machtübernahme der Taliban, hat sich extrem verschlechtert. In Afghanistan kann die Todesstrafe sogar durch Steinigung vollstreckt werden. Das kommt auch vor.
Vor dem Rückflug nach Afghanistan hatte jeder Abgeschobene 1.000 Euro bekommen, hieß es aus den Bundesländern. Das soll für eine Übergangszeit ihre Lebensgrundlage gewährleisten, da nach Gerichtsurteilen nur unter dieser Bedingung abgeschoben werden dürfe.
Ja, lang geplant und doch überraschend, die Abschiebungen heute nach Afghanistan. Dazu haben wir Fragen an meine Kollegin Claudia Kornmeier im ARD-Hauptstadtstudio. Claudia, viele sagen, die Abschiebung heute sei eine einmalige Sache. Wie wird die Bundesregierung wohl da weitermachen?
Also die Bundesregierung betont im Gegenteil, dass das keine einmalige Sache gewesen sein soll. Der Bundeskanzler, der hat heute gesagt, wer hier Straftaten begehe, der dürfe nicht darauf vertrauen, dass er nicht abgeschoben werden könne. Man werde nach Wegen suchen. Und auch die Bundesinnenministerin, die hat heute betont, man werde weiter mit Partnern sprechen, um weitere Abschiebungen zu ermöglichen. Im Raum stehen da ja auch noch Abschiebungen nach Syrien. Und das ist in der Tat etwas, was die Bundesregierung seit Wochen immer wieder sagt, wir sind mit Nachbarstaaten von Syrien und Afghanistan im Gespräch, um nach Wegen zu suchen, in diese beiden Länder abzuschieben, ohne dort mit den Regierungen direkt zu sprechen. Man muss aber auch sagen, das Ganze ist durchaus kompliziert. Das sieht man an diesem konkreten Fall heute auch. Das waren jetzt 28 Straftäter. Das ist schon keine besonders hohe Zahl. Es sollten sogar noch 5 weitere sein. Da hat es nicht funktioniert. Da ist es so, dass 3 dann aus Sicht der Landesjustizminister doch noch nicht genug ihre Strafe hier in Deutschland abgesessen hatten. Und 2 weitere, die hat man nicht angetroffen. Also die waren nicht mehr in Strafhaft. Da ist noch so ein bisschen unklar geblieben, warum die auf freiem Fuß waren. Also da sieht man schon, bei 5 hat es heute nicht geklappt. In welchem Umfang das dann in Zukunft passieren wird, hängt sicherlich auch von dem politischen Druck ab. Den hat jetzt in den vergangenen Wochen ja insbesondere die Union immer weiter erhöht. Also hat da die klare Erwartungshaltung immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass das keine einmalige Aktion bleibt.
Claudia, Kritik gibt es von Menschenrechtsorganisationen, dass Deutschland jetzt eben doch nach Afghanistan abschiebt. Wie geht die Bundesregierung mit möglichen Menschenrechtsverletzungen durch die Taliban um?
Also das ist jetzt natürlich etwas schwierig für die Zukunft zu beantworten. Das würde ja davon abhängen, dass sie erstmal davon überhaupt erfährt und wie sie dann darauf reagiert. Sicherlich auch, wie welche Dynamik das Ganze dann hier auch innenpolitisch nimmt. Ob dann vielleicht, je nachdem, was dort passieren könnte in Afghanistan, dann hier andere sich doch durchsetzen, die von vornherein skeptisch waren, was Abschiebungen nach Afghanistan betrifft. Das sind in der Bundesregierung ja insbesondere die Grünen, die auch heute wieder Skepsis zum Ausdruck gebracht haben. Was aber eine ganz konkrete Frage ist, der sich die Innenministerin heute auch stellen musste, ist, wie sie denn jetzt in diesem ganzen Verfahren sicherstellen will, dass die Sicherheit für diese konkret Abgeschobenen jetzt gewährleistet wird, also in diesem Prozess quasi, in diesem Abschiebeprozess. Und darauf hat sie ehrlicherweise nur sehr kurz angebunden heute geantwortet. Sie hat einfach nur gesagt, sie gehe davon aus, dass ihre Sicherheit gewährleistet ist. Also man kann sich auch vorstellen, dass verbunden, unterstützt mit Menschenrechtsorganisationen, da vielleicht sogar Klagen im Nachhinein geführt werden. Also das ist alles noch nicht so abschließend zu beantworten heute, würde ich sagen.
Danke für deine Einschätzungen aus Berlin, Claudia Kornmeier. Ja, viele Menschen kommen zu uns nach Europa und Deutschland, weil sie Schutz suchen und bei uns sicher leben können. Doch darunter mischen sich auch immer wieder solche, die unserer Gesellschaft schaden wollen. Die einen kommen bereits radikalisiert vom IS, dem Islamischen Staat, bei uns an. Andere machen sich die gefährlichen Gedanken erst hierzulande zu eigen. Und da sind die Jüngeren besonders gefährdet. Im vergangenen Jahr haben mehr als 15.000 Kinder, sogenannte unbegleitete Minderjährige, einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Wie der Staat oder auch unsere Gesellschaft sich um jeden Einzelnen kümmert, fällt ganz unterschiedlich aus. Eine Begleitung ist dringend notwendig, egal woher sie kommen. Susanna Jalek hat einen Geflüchteten aus Guinea getroffen, der einst allein nach Deutschland kam.
Wenn man in Heimat weg und dann in ein neues Land kommt, dann ist es ein bisschen schwierig. Dann man braucht erstmal Hilfe, klar zu kommen, weil man hat also manchmal ein bisschen also Stress die ganze Zeit von Heimweh und Stress von, ob man hier bleiben oder nichts.
Mit 15 flieht er aus Guinea. Mit 16 kommt er in Deutschland an und stellt Asylantrag. Abi Jallo. Weil er minderjährig ist und ohne Familie, bekommt er einen rechtlichen Vormund. Abi Jallo wird von einer Ehrenamtlichen vertreten, die sich für ihn stark macht. Er hat Glück. Denn er hat auch Freunde, deren Vormund sich nie mit ihnen getroffen habe, sagt er.
Ich komme gar nicht, also die Jungen also zu besuchen und zu wissen, wie der im Wohnheim lebt. Nur Briefe und irgendwie schreiben, wenn du sie oder er nicht sieht, also manchmal, also zwei Augen ist besser, wenn die kommt und unterhalten, da kannst du deine Probleme also ein bisschen besser erklären.
Das Betreuungssystem offenbar überlastet. So erleben es auch Menschen, die mit jungen Geflüchteten arbeiten. Jessica Tehesen leitet das Programm JUMP der Diakonie Düsseldorf. Gemeinsam mit ihren Kollegen betreut sie 34 Geflüchtete im Alter von 16 bis 21 Jahren engmaschig. Die haben in Deutschland Anspruch auf Leistungen der Jugendhilfe.
Ganz wichtig ist für uns eben ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten, dass die jungen Menschen jemanden finden, der ihnen Beziehung anbietet.
Doch ihre Kapazitäten sind begrenzt und der Bedarf groß.
Zurzeit ist es tatsächlich schwierig, da die Zahlen ja sehr gestiegen sind. Es ist natürlich auch verlorene Zeit. Also die Jugendlichen haben ja Anspruch auf Jugendhilfe bis zum 18. Geburtstag und bei Bedarf auch darüber hinaus. Aber jeder Monat, in dem keine gute Unterstützung geleistet wird, fehlt natürlich auch, um sich hier was aufzubauen.
Auch Burak Yilmaz arbeitet seit vielen Jahren mit jungen Geflüchteten in Schulen und Flüchtlingsheimen. Der Pädagoge erklärt, wie wichtig es gerade für junge Menschen sei, Orientierung zu bekommen, sich zugehörig zu fühlen. Wenn sie sich selbst überlassen werden, könnten radikale Kräfte das ausnutzen.
Islamistische Bewegungen haben ein sehr gutes Auge dafür, wen sie ansprechen. Und sie machen natürlich auch Werbung vor Geflüchtetenunterkünften. Sie gehen wirklich auf die Straße und versuchen, Menschen für sich zu überzeugen. Und ich glaube, von dieser Einstellung können wir uns ein bisschen was abschauen. Also gerade auf Menschen zuzugehen, natürlich mit einer demokratischen Gesinnung.
Abi Jallo hatte Menschen, die auf ihn zugegangen sind. Die Frau, die sein Rechtsvormund war, ist bis heute seine wichtigste Bezugsperson. Er arbeitet heute als Pflegekraft in Dortmund. Alleine, sagt Abi Jallo, hätte er das nicht geschafft.
Ja, was sind die richtigen Prioritäten nach dem Anschlag von Solingen? Dazu jetzt die Meinung von Sergen Govedarica vom Westdeutschen Rundfunk.
Auf einmal geht's und ein Abschiebeflieger aus Leipzig landet in Kabul. Knapp eine Woche nach dem Anschlag von Solingen. Es leuchtet mir ein, dass sich die Bundesregierung handlungsfähig zeigen und kurz vor den Landtagswahlen ein Signal an alle senden möchte, die sie als ohnmächtig kritisieren. Und grundsätzlich finde ich, dass Abschiebungen zu einem funktionierenden Rechtsstaat gehören und dass der Staat nicht um sie herumkommen kann. Nach Solingen hätte ich mir aber andere Prioritäten gewünscht. 3 Menschen sind ermordet worden, weil ein verblendeter Mann einer menschenverachtenden Ideologie aufgesessen ist. Unsere Feinde sind die islamistische Radikalisierung und der dschihadistische Terror. Sie gilt es zu bekämpfen, unter sorgfältiger Abwägung von Sicherheit und Freiheit. Mit einem Staat, der seine Behörden so ausstattet, dass sie Dschihadisten noch vor der Tat dingfest machen können. Der islamistischen Hetzern einen Riegel vorschiebt, die bei TikTok und Co. in junge Köpfe hineinsenden. Oder mit mehr Programmen gegen Radikalisierung und psychosozialen Angeboten für diejenigen, die abzudriften drohen. Einige Schritte in diese Richtung hat die Bundesregierung ja gestern vorgestellt, doch ich fürchte, das wird nicht reichen, um den nächsten Anschlag zu verhindern. Der Täter von Solingen hat seine Tat hier in Deutschland geplant, direkt vor unseren Augen, ohne dass es jemand bemerkt hätte. Diese Verantwortung lässt sich nicht abschieben.
Die Meinung von Srdjan Govedaricha. Am Sonntag sind in Sachsen und Thüringen Landtagswahlen. Und wenn man auf die letzten Umfragen schaut, dann scheint klar, die 3 Parteien, die gerade in Berlin regieren, liegen dort, wo jetzt gewählt wird, am Boden. SPD, Bündnis 90 Die Grünen und vor allem FDP müssen sogar um den Einzug in die Landtage bangen. Die Atmosphäre an einem Wahlkampfstand wie hier bei der SPD in Eisenach könnte kaum trister sein. Das schlechte Ansehen in den beiden ostdeutschen Bundesländern soll allein die Arbeit der Ampel in Berlin schuld dran sein? Welche Gründe gibt es noch? Marie-Christine Landes beginnt ihren Bericht in Sachsen.
Herzlich willkommen, Olaf Scholz.
SPD-Wahlkampfabschluss heute in Chemnitz. Die Genossen empfangen den Bundeskanzler mit Jubel, doch es könnte besser laufen für die SPD. Umfragen prognostizieren der Partei in Sachsen sowie Thüringen nur noch 7%. Auf der Bühne will der Kanzler für die SPD retten, was zu retten ist.
Sie ist auch notwendig für gutes Regieren in Sachsen. Sie wird gebraucht als starke Partei, die ordentlich Einfluss nehmen kann für Gerechtigkeit, für Zukunftsperspektiven, für Miteinander statt Gegeneinander, dass wir miteinander unsere Zukunft haben.
Obwohl die SPD hier in Sachsen mitregiert, überschattete vor allem die Berliner Ampelpolitik, der Streit in der Koalition, den Wahlkampf. Scholz als Unterstützer vor Ort, für ein Erinnerungsfoto heute reicht das, aber auch für ein starkes Wahlergebnis am Sonntag. Auch 150 Kilometer entfernt in Erfurt versucht Annalena Baerbock, das Ruder rumzureißen. Die Grünen und der Osten, das war noch nie eine Liebesbeziehung. Aktuell regiert die Partei als Juniorpartner in beiden Ländern mit. Jetzt muss sie um den Wiedereinzug in die Landtage bangen.
Es geht für uns in Deutschland darum, dass wir in jedem Bundesland weiterhin die Kraft von demokratischen Mehrheiten haben.
Umfragen zufolge könnte die AfD in Thüringen stärkste Kraft werden, in Sachsen mindestens auf Platz 2 landen, knapp hinter der CDU. Auch diese Sorge treibt die Ampelparteien im Landtagswahlkampf um. SPD und Grüne wollen genug Stimmen holen, um sich an einer Regierung beteiligen zu können. Mitregieren. Das kann sich auch FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich vorstellen. Auch für ihn geht es in diesen Tagen um viel. Seine gute Laune gestern in Erfurt trügt. 2020 schaffte er es mit den Stimmen von CDU und AfD zum Kurzzeitministerpräsidenten Thüringens. Jetzt ist fraglich, ob seine Partei es überhaupt in den Landtag schafft.
Sonntag 17.59 Uhr hört der Wahlkampf auf. Jeder hat es in der Hand. Beim letzten Mal hatten wir 73 Stimmen über den Durst. Diesmal wollen wir deutlich drüber liegen.
6-8% will Kemmerich holen. Umfragen sehen die FDP bei unter 3. In Sachsen sind die Liberalen schon seit Jahren nicht im Landtag vertreten. Rausfliegen könnte jetzt noch die Linke. Und auch in Thüringen, wo sie derzeit mit Bodo Ramelow noch den Ministerpräsidenten stellt, drohen ihr massive Verluste. Vor allem das Bündnis Sarah Wagenknecht zieht Stimmen. Umfragen zufolge könnte das BSW aus dem Stand zweistellige Ergebnisse erzielen. Eine Koalition mit dem BSW ist in beiden Ländern möglich. Zumindest in Thüringen kann sich CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt eine Zusammenarbeit vorstellen. Mit Sachsens amtierendem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer kam es dagegen schon vor der Wahl zu Streitigkeiten. Sicher ist, die Regierungsbildung wird in Sachsen sowie Thüringen nach dem 1. September keine einfache.
Und wir kommen jetzt zu weiteren Themen des Tages im Überblick mit dir, Jens.
Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen vor Brandsätzen in Paketsendungen. In mehreren Fällen seien Pakete von Privatpersonen in Europa aufgegeben worden und unterwegs in Brand geraten. Hintergrund der Warnung ist offenbar ein Brand im Frachtzentrum von DHL in Leipzig. Der Paketdienst erklärte, er habe seine Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Nähere Angaben machten dazu weder Unternehmen noch Behörden. Auf dem Arbeitsmarkt haben sich im August die Sommerflaute und die schwächelnde Konjunktur bemerkbar gemacht. Insgesamt waren 2.872.000 Arbeitslose gemeldet. Das sind 63.000 mehr als im Juli und 176.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote stieg auf 6,1%. Der Aktienmarkt hat sich nach dem Kursrutsch zu Beginn des Monats erholt und einen neuen Höchststand erreicht. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen ließ den DAX am Nachmittag auf 18.961 Punkte steigen. Bis zum Handelsschluss gab er den größten Teil der Gewinne aber wieder ab und schloss bei 18.907 Punkten. Die russische Armee hat erneut die ukrainische Großstadt Kharkiv beschossen. Bei dem Luftangriff im Nordosten der Ukraine wurde ein Hochhaus getroffen. Nach ukrainischen Angaben wurden mehrere Gleitbomben abgefeuert. Mindestens 6 Menschen wurden dabei getötet. Der Gouverneur von Kharkiv sprach von mehr als 40 Verletzten.
Zurück nach Deutschland und an einen Ort, in dem nur 35 Menschen leben. Und dennoch ist er inzwischen bundesweit bekannt. Einmal im Jahr reisen Musikfans aus ganz Deutschland dorthin. Und das hat noch einen weiteren Grund. Sie setzen beim Festival Jamel Rock den Förster ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. Sogar mit prominenter Unterstützung. Denn im mecklenburgischen Jamel hat es immer wieder Vorfälle mit Neonazis gegeben. 2015 einen Brandanschlag. In Jamel gibt es seit Jahren aber auch Widerstand. Beim Musikfestival, das sich von einem kleinen Scheunenfest zu einem Event für Tausende entwickelt hat und das Dorf zur Kleinstadt werden lässt. Oliver Voigt war mittendrin in Jamel beim Festival gegen Rechtsextremismus.
Ruhige Musik von Jiska. So beginnt heute das Festival für Demokratie und Toleranz. Ausgerechnet in Jamel. Der Ort in Nordwestmecklenburg nahe der Ostsee zählt nur 35 Einwohner und er gilt als Nazidorf. Ein Wegweiser zur Geburtsstadt Adolf Hitlers zeugt davon, dieser Schaukasten ebenso, genauso wie die Dekoration auf dem Gartenzaun. Ein bekannter Neonazi lebt hier und soll nach und nach immer mehr Gebäude in Jamel gekauft haben, in denen jetzt seine Gleichgesinnten wohnen. Aber nicht den Forsthof. Den haben vor 20 Jahren die Lohmeyers erworben. Und sie wollen sich nicht vertreiben lassen. Stattdessen organisiert Birgit Lohmeyer zusammen mit ihrem Mann Horst jedes Jahr Jamel Rock den Förster.
Ja. Im Grunde eine Form des Selbstschutzes auch gewesen, dass wir 2007 sehr, sehr schnell merkten, wir müssen die Öffentlichkeit informieren, was jetzt passierte. Weil nachdem wir hierher gezogen waren, zogen mehrere Nazi-Familien, also eindeutig auch in Kontakt mit dem Anführer hier aus dem Dorf, zu und fingen natürlich sofort an, das Dorf zu dekorieren, so wie man das jetzt kennt.
Der Einsatz des Ehepaars trifft im restlichen Dorf auf Widerstand. Der Versuch einer Kontaktaufnahme.
Moin. Hey.
Herr Krüger.
Ja.
Ja. Olli Voigt, hi.
Ja.
Hallo sagen wollte ich mal.
Ja, gut.
Alles klar. Hin, oder?
Ja, das sollten wir hinkriegen. Was gibt's denn? Nein, wir haben keinerlei Ambitionen, mit der Presse zu reden.
Ja.
Ja?
Das ist okay.
Danke.
Danke
ich wünsche auch. Noch einen schönen Tag.
Ja, wünsche ich auch.
Auch sonst will kein Bewohner mit uns sprechen. Nicht über das Festival und auch nicht über die Lohmeyers.
Das Bizarrste ist tatsächlich, dass kleine Kinder davon abgehalten worden, uns zu sehen. Ältere Kinder standen daneben und hielten den kleinen Kindern die Augen zu.
Es bleibt nicht dabei. 2015 wird die Scheune des Künstlerpaares angezündet und brennt komplett nieder. Laut Polizei Brandstiftung, die Täter wurden nie gefasst. Der Vorfall gibt dem Festival neuen Aufwind. Doch im selben Jahr spielen die Toten Hosen einen Solidaritätsauftritt.
Campino zum Beispiel sprach mit uns, sagte, super, dass ihr uns auf die Bühne gelassen habt, so kurzfristig. Das war ja anderthalb Wochen vor dem Festivaltermin damals in 2015. Aber wir möchten hier nicht abreisen, ohne euch nicht Leute zur Seite zu stellen, die sozusagen aus dem Business stammen und die mit euch zusammen das Festival organisieren. Und das ist seit 2016 jetzt tatsächlich der Fall.
Seitdem kommen die ganz großen Bands. Grönemeyer, Die Ärzte, Deichkind, Fettes Brot, alle waren sie schon hier. Und alle treten komplett ohne Gage auf. Wer spielen wird, ist jedes Jahr ein großes Geheimnis.
Sonst würden wir von Leuten überlaufen werden, die eigentlich die Idee des Festivals nicht unbedingt mitverfolgen oder schätzen vielleicht sogar. Und das hat sich ausgezahlt, diese Methode.
Und wie? Die 3.500 Tickets waren in diesem Jahr innerhalb einer halben Stunde ausverkauft.
Weil mich das ganze Thema erstmal interessiert. Was kann man noch tun? Wir haben es nötiger als je zuvor nach Solingen gegen Hetze anzugehen.
Ich finde das eine gute Sache, gegen rechts einzustehen und das einfach zu unterstützen.
Es geht eigentlich darum, Haltung zu bewahren und in gewisser Weise irgendwas zu machen. Gerade in der jetzigen Zeit ist es ja umso wichtiger. Und deswegen fahren wir schon seit vielen Jahren, ne, mit Familie und Freunden hierher.
363 Tage im Jahr ist Jamel bekannt als Nazidorf. Doch für 2 Tage im Jahr steht es im Zeichen von Demokratie und Toleranz. Und diese beiden Tage beginnen heute.
Und wir gehen jetzt einen großen zeitlichen Schritt zurück zum Ursprung der Menschheit. Der liegt in Afrika. Einige unserer direkten Vorfahren wanderten vor etwa 60.000 Jahren von dort aus, zunächst nach Asien und über den ganzen Erdball. Doch über eine lange Zeit wurden später Menschen aus Afrika auch verschleppt und versklavt. Dabei trugen sie ihre Kultur mit sich, ihre Mode, ihre Kunst, ihr Essen. Die internationale Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung, von den Vereinten Nationen ausgerufen, um mehr Anerkennung und Gerechtigkeit zu erreichen, geht in diesem Jahr zu Ende. Unsere Korrespondentin Xenia Böttcher hat in Rio de Janeiro Nachfahren von Sklaven besucht.
Über den Dächern der Favela Serinha schlagen die Trommeln. Es klingt nach fröhlicher Folklore, doch es ist mehr. Jongo-Runden sind ein spirituelles Ereignis, eine Verbindung mit den Vorfahren. Die Vorfahren aus Afrika, die Klänge aus Afrika. Doch gesungen haben ihnen die Sklaven in Brasilien im 19. Jahrhundert. Texte voller Metaphern und geheimer Botschaften. Hier wurden Fluchtpläne vereinbart, Informationen weitergegeben. Wo sind die Freunde? Wie geht es Frauen und Kindern? Die Sklaverei war eine wahre Tragödie. Hier im Norden von Rio de Janeiro haben ihre Urgroßeltern nach dem Ende der Sklaverei versucht, ein freies Leben aufzubauen und gemahnt, den Kampf für eine gerechtere Zukunft nicht aufzugeben. Eine echte Freiheit gibt es bis heute nicht. Darum müssen wir Jongo erhalten, unsere afrikanische und unsere afro-brasilianische Kultur. Mehr als 50% aller Brasilianer haben afrikanische Wurzeln. Verschleppt aus Afrika wurden ihre Vorfahren auf diesem Platz in Rio de Janeiro wie Tiere gehandelt. In ganz Brasilien etwa 4 Millionen Menschen. Das Land war auf dem amerikanischen Kontinent der größte Sklavenmarkt und das letzte Land, das die Sklaverei 1888 abgeschafft hat. Hier also wurden sie verkauft, getauscht. Es ist ganz schön grausam. Geht es um Kultur, um Karneval und Samba, präsentiert Brasilien stolz sein afrikanisches Erbe. Doch im Alltag verdienen Schwarze weniger, sind häufiger Opfer von Gewalt und Diskriminierung. Du bist neidisch auf diese Hautfarbe. Flavia Rios leitet ein Universitätsinstitut. Doch nicht selten wurde sie für die Putzfrau gehalten, erzählt sie. Was es jetzt brauche, mehr Zugang zu guter Bildung, Gesundheit, Arbeit. Mehr als alles andere brauchen wir, dass schwarze Frauen und auch Männer beruflich an die Schaltstellen der Macht kommen. Wir müssen dort sein, wo die Entscheidungen über unser Leben getroffen werden. All die Kinder hier leben in einer Favela. Die sind berüchtigt für Kriminalität und schlechtere Zukunftschancen. Viele hier haben bereits erste Diskriminierung erlebt. Es schlagen die Trommeln des Widerstandes. Sie sollen ihre Geschichte kennen. Sie dürfen stolz sein auf ihr Erbe. Sie können, wie ihre Vorfahren, Kämpfer der Freiheit sein.
In Paris bringt die Seine auch die Paralympics durcheinander. Bei den Olympischen Spielen war es die schlechte Wasserqualität, die für Verschiebungen der Wettkämpfe sorgte. Jetzt sind es die drohenden Regenfälle und die Bedingungen auf dem Fluss, die den Zeitplan für den Triathlon umwerfen. Für das deutsche Team gab es heute gute Nachrichten. Die Sportler konnten über erste Medaillen jubeln beim Schwimmen und im Tischtennis. Stefan Schönau.
Der Gruß von Juliane Wolf ins Publikum, die Unterstützung ist da. Gegen das favorisierte Duo Xin Huang aus China. Das Motto der Deutschen, wenn wir schon im paralympischen Finale stehen, dann wollen wir auch gewinnen. Stefanie Grebe spielt mit einer Arm- und Beinprothese, Juliane Wolf mit einer Bewegungsstörung. Die Chinesinnen bestimmen den Satz, führen nun mit 10-3. Den ersten von 7 Setzbällen können die Deutschen abwehren. Dann ist der erste Satz aber mit 4-11 weg. Doch schon wie im Halbfinale gegen die Weltranglistenersten aus Norwegen kämpfen sie sich zurück und haben einen Satzball im zweiten Durchgang. Juliane Wolf mit der Angabe. Grebe und der Fehler bei Chin. 1-1, Satzausgleich. Jetzt ist wieder alles offen. Und noch mehr, Deutschland führt mit 6-4 im dritten Satz. Nun sind es sogar 3 Punkte Vorsprung. Doch das chinesische Duo zeigt Nervenstärke und Können. 6 Punkte in Folge bringen sie wieder nach vorn. 2 Bälle zum Gewinn des dritten Satzes und sie nutzen gleich den ersten mit einem Netzroller zum 11-8. Jetzt kann China am nächsten Durchgang schon das Spiel beenden und sie legen mitten im Satz wieder so einen 6-Punkte-Lauf hin. Erster Matchball beim Stand von 10-7 für Xin Huang. Den kann das deutsche Duo abwehren. Zweiter Matchball China. Gold für Xin Huang und Silber für Juliane Wolf und Stefanie Grebe. Mit 1-3 Sätzen verlieren sie dieses Finale, aber gewinnen Silber in Paris.
Tatsächlich ist es so ein bisschen, dass wir hätten durchaus Chancen auf Gold heute gehabt. Ist jetzt halt nicht geworden, freuen uns aber jetzt doch dann über Silber, glaube ich.
Die erste paralympische Medaille für Deutschland holte ein 18-jähriger Maurice Wedekamp. Auf Bahn 5 lag der Dortmunder lange auf Platz 4. Wedekamp schwimmt mit einer Fehlbildung der linken Hand und zeigte im Finale sein riesiges Kämpferherz. Auf den letzten Metern zu Bronze hinter dem Italiener Raimondi und dem Franzosen Denayi. Der Traum von einer paralympischen Medaille hat sich für ihn erfüllt.
Also es ist trotzdem unfassbar, auch wenn man es sich vorgestellt hat. Es ist ganz anders nochmal und es ist wirklich unglaublich.
Bronze bei den Paralympics und das vor dieser Kulisse.
Und wir schauen jetzt auf die Wetterkulisse. Das Wetter ist in den vergangenen beiden Tagen ja Berg- und Talbahn gefahren. Carsten, wie geht es da denn weiter?
Es geht einheitlicher weiter, denn wenn du sagst Berg- und Talbahn, dann gilt das vor allem für die Nordhälfte Deutschlands. Dort ging es rauf und runter, im Süden ging einfach der Hochsommer ungestört weiter. Und Ursache für diese Zweiteilung ist eine Luftmassengrenze und die sehen wir hier auf dem Satellitenfilm des heutigen Tages. Sie zog sich heute den ganzen Tag aus dem Westen, kommt in Richtung Nordosten und trennt eben kältere Luft in der Nordhälfte von nach wie vor sehr heißer Luft im Süden. Am wärmsten war es heute in Bamberg. Dort wurde eine Temperatur von 34,2 Grad gemessen. In Bad Muskau waren es immer noch 32,5. Im Gegensatz zu den Temperaturen unter diesen Wolken, da waren zum Beispiel in Arnsberg oder in Schwerin nicht einmal 20 Grad als Höchsttemperatur. Aber in den nächsten Tagen kommt die wärmere Luft aus dem Süden auch wieder im Norden an. Sehen wir hier sehr schön beim 15-Tage-Trend von Rostock. Es werden also auch im Norden Deutschlands in der nächsten Zeit wieder sommerliche Werte von mehr als 25 Grad erreicht. Und dieses Wolkenband, diese Luftmassengrenze löst sich auf. Schon morgen im Verlauf des Tages, dadurch wird es immer sonniger. Auch der Sonntag geht sehr sonnig weiter. Erst zu Wochenbeginn kommen dann aus Westen hier neue Schauer und Gewitter. Und das sommerlich warme Wetter wird dann wieder wechselhafter. Und damit schauen wir auf die Nacht. Jetzt in der Nacht noch abziehende Schauer, vielleicht noch vereinzelt mit Blitz und Donner im Osten. Dann folgt noch dieser Wolkenrest, der sich aber dann morgen im Verlauf des Tages meistens schon am späten Vormittag mehr und mehr auflöst. Dann wird es sehr sonnig, bevor sich am Nachmittag und zum Abend im Schwarzwald oder am Alpenrand einzelne kurze Gewitter bilden können. Wir sehen wenige Wolken und das heißt nachts Temperaturen 7 bis 20 Grad, tagsüber im Norden 22 bis 25, im Süden und Südwesten erneut 30 bis 33 Grad. Mit diesen 30 bis 33 Grad geht es dann verbreitet. Bei viel Sonnenschein am Sonntag weiter, auch dann nur einzelne Gewitter über dem Schwarzwald oder der Schwäbischen Alb. Am Montag im Süden und im Westen aufkommende Schauer und Gewitter, sonst bleibt es sonnig. Und das bei sommerlichen 27 bis 32 Grad.
Danke dir für diese Ausblicke, Carsten. Und das waren die Tagesthemen am Freitagabend. Hier am 1. geht es jetzt mit einer Musiklegende weiter.
Oh ja, Peter Maffay wird 75 und unsere Kollegen haben den Musiker bei seiner Abschiedstournee begleitet.
Und noch ein Programmtipp für morgen, die Tagesthemen mit meiner Kollegin Jessie Wellmer um 23 Uhr. Ihr und Ihnen wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende.
Tschüss.